Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.
Hallo Susanne.
Hallo Björn.
Susanne, wir sind heute nicht alleine, sondern wir haben zwei Gäste.
Ja, sehr richtig. Einmal Ulrich Grote und Hilde Grote. Ulrich Grote ist Hämophilie-Patient und sitzt hier mit seiner Mama. Ich darf das Alter einmal mitteilen. Ulrich Grote, du bist 69 und Hilde, du bist 95 Jahre alt. Stolz. Und wir sitzen heute hier zusammen und möchten gerne mal die Geschichte von euch hören, nämlich die Geschichte der Hämophilie, nämlich ganz live. Einmal aus deiner Sicht, Ulrich, aber was ganz wichtig ist, auch mal aus der Sicht einer Mama. Wir reden ja immer von Konduktorin, von Mamas, die sich auch um ihre Söhne kümmern. Und jetzt haben wir euch hier live hier mal dabei und ich bin ganz gespannt auf eure Geschichten.
Ja, und die Geschichte einer Mutter vor 69 Jahren ist bestimmt anders als die Geschichte einer Mutter heutzutage. Wie war das denn damals?
Ja, das war erst zu Anfang, hatte Ulrich dicke Knie, dickes Armgelenk und keiner wusste, woher das kommt. Wir haben gedacht, das sind Bienenstiche, Mückenstiche. Und dann wurde das aber nicht besser, trotz Kühlung. Dann hat der Hausarzt, bin ich zum Hausarzt gegangen und da hat er gesagt, das will ich jetzt aber wissen. Warum ist das so? Weil wir keine Auskunft gekriegt hatten. Mhm. Da hat der Hausarzt hat sich in Verbindung mit Münster hat telefoniert und dann hat er mit der DRK gesprochen und da durften wir einen anderen Tag nach Münster fahren, um das zu untersuchen. Mhm. Weil ich war mit Ulrich mit zu einer Kinderärztin bei uns in Paderborn. Die hatte aus dem Daumen ein bisschen Blut genommen, dieses kurze. Und das war nachmittags immer noch am Bluten. Und sagt mir abends, ach, die müssen sie jetzt ins Krankenhaus bringen. Also doch, was ich vermutet habe. Hat aber nicht gesagt, was sie vermutet. Mhm. Und der Hausarzt sagt mir dann zwei Tage später, das will ich wissen. Und der hat sich bemüht, das in die Gänge zu bringen. Und da sind wir nach Münster gefahren. Da mussten wir Ulrich da lassen für ein paar Tage. Und dann kriegten wir dann Bescheid, hatten wir dann abgeholt, das wäre ein Bluter.
Wie alt war er damals?
Da war er, Rainer ist drei.
Ein und ein Vierteljahr hast du, glaube ich, immer erzählt.
Ne? Ein Jahr. Ja, Rainer ungefähr. war gerade noch. Nein, das erste Mal war Rainer noch gar nicht geboren. Wie wir auch erst in Paderborn im Krankenhaus waren, da war ein junger Arzt, der kannte mich und der guckt mich an und sagt zu mir, ist das Ihr Sohn? Ja, sage ich, ja, die werden ja höchstens nur 10 bis 12 Jahre alt. Und da ging ich aber mit dem zweiten. Und das hat sich unser Hausarzt auch sehr, er wollte sich gar nicht wieder einkriegen. Und daraufhin hat er mich auch uns nach Münster geschickt. Mhm. Und in Münster haben wir dann Bescheid gekriegt, da konnten wir nach 3, 4 Tagen wiederholen, es wäre ein Bluter. Ja. Aber wie lange, wie das überhaupt mal, das hatte keiner gesagt.
Ja. Also ihr habt nur die Diagnose bekommen, er ist ein Bluter.
Ja.
Und was ist euch denn noch mitgeteilt
worden? Ja, und dann ist Rainer kurze Zeit später, dies war Januar, und im März ist Rainer geboren. Dann hieß es aber, der hat das nicht. Das war ja bei uns in Paderborn im Krankenhaus. Da kannten der Arzt, der Oberarzt und auch der Chefarzt, kannten das alle nicht. Mhm. Und dann sind sie ja wie oft ins Krankenhaus gekommen und dann waren zwei junge Ärzte im Krankenhaus, die haben auch erstmal sich auch ein bisschen schlau gemacht oder wollten es wenigstens.
Ja, wenn ich mal da einhaken darf, das war schon in einem fortgeschrittenen Alter, ich war glaube ich 14, 15.
Nee, da wart ihr noch jünger, wie er in Haus Luisa gewesen sind.
Nein, da bin ich, das ist deshalb passiert, Wir sind dann von der Kinderstation auf die Erwachsenenstation gekommen und sind eben in die Obhut dieser zwei jungen Ärzte gekommen. Und die dann eben doch engagierter waren. Und mein Vater, der in der Zwischenzeit auch Kontakt zur Deutschen Hämophiliegesellschaft gehabt hat, also wohlgemerkt erst in diesem relativ fortgeschrittenen Alter schon, und diese zwei Ärzte haben sich darum gekümmert, dass wir erstmals Gerinnungskonzentrate bekommen haben.
Das heißt, bis zu dem Zeitpunkt gab es nie eine Behandlung?
Es gab ganz rudimentäre Behandlung. Meine Mutter kann das erzählen, zunächst mit Frischblutübertragung. Ja, und du kannst ja vielleicht mal die Geschichte erzählen, wie es dazu kam, dass du mir Blut gespendet hast als Konduktorin.
Ja, war immer die Laborschwester. Da sagt sie auch, nein, wir müssen erst einen Kreuzversuch machen, sonst können wir ihnen kein Blut abnehmen. Oder eine andere Schwester sollte dann spenden. Und dann hatte Ulrich sich im Finger geschnitten und das hat auch sehr geblutet. Und da sind wir abends noch hin und dann haben sie den Kreuzversuch gemacht und die Stationsschwester, die Schwester Angela, die wollte gerne spenden, und aber das haute nicht hin. Also haben sie das wieder von mir genommen und haben ihm das dann in den Kopf gespritzt. Ne?
Also Vollblut. Vollblut. Also sie haben gespendet und haben dann Vollblut gespendet.
Vollblutübertragung, und das über einige Übertragungen, und das über einige Jahre hinweg. Und dann sind sie irgendwann auf den Trichter gekommen, Plasma zu infundieren. Das wurde aus Münster, aus der Uniklinik Münster importiert. Wurde dann noch idealerweise stundenlang im warmen Wasserbad oder in der Sonne aufgetaucht.
Das kam nach Paderborn bis zum Bahnhof hin und mein Mann hat da oben auch gearbeitet. Dann hat er in seiner Mittagszeit dieses Plasma abgeholt und dann wieder ins Krankenhaus, wo die lagen.
Ja, und nochmal kurz zu diesem Vollblut. Das kam immer von Ihnen über Jahre.
Ja. Nein, nicht nur, aber hauptsächlich von dir.
Hauptsächlich.
Ja.
Einmal hat die Schwester Dietburg das gemacht und einmal.
Das heißt, Sie mussten bluten, damit er aufhört zu bluten.
Ja, man muss sich vorstellen, dass meine Mutter als Konduktorin, du hast Restaktivität so um die 25 bis 30%. Das war dann natürlich auch nicht optimal, eine Vollblutübertragung von meiner Mutter zu bekommen. Das war schön, dass ich ihr, ich bin sowieso von ihrem Blut, aber dann,
aber du hast dann 25% einigermaßen, nicht jetzt komplett, aber du hast ja wenigstens ein bisschen.
Wenigstens etwas
bekommen. Ich darf noch dazu sagen, und dann lag er immer oben auf die Kinderstation und wir durften nicht in das Zimmer. Wir konnten nur mit Glas
reingucken. Ne?
Wo sogar noch ein Vorhang davor war. Ich konnte die dann teilweise nicht sehen. Ich habe einmal das gesehen, da hat wohl mein Onkel, man hat mir das nachträglich erzählt, mein Onkel reingeguckt und ich muss dann wohl fürchterlich geschrien haben. Also das sind auch so, ich weiß nicht, ob man da von frühkindlicher Traumatisierung sprechen kann, aber mein Bruder hat tatsächlich eine massive Krankenhausphobie entwickelt.
Dann kamen die ersten Gerinnungspräparate. Wie war das? Hat sich irgendwas verändert?
Ja, da schon sehr viel. Das Krankenhaus war nicht weit entfernt von meiner Schule. Und wenn irgendwas war, also bin ich eben mal rübergegangen, war auch ganz nett.
Dass diese Heimbehandlung, die hast du gelernt? Ja,
das war später.
Das war erst schon, wie du es abgemacht hattest.
Zwei Jahre vorher. Mit 18 Jahren, also 1973, haben wir in Bonn, also mein Bruder und ich, diese kontrollierte Heimselbstbehandlung gelernt, in Begleitung meiner Eltern. Ich darf noch ein bisschen geschichtliche Anekdote erzählen. Damals im Institut für Hämatologie in Bonn, unten im Keller, zwei Räume mit Dr. Brackmann, seiner Frau und Schwester Dorothee. Ich glaube, ihr habt im Podcast über die Einweihung des neuen Hämophiliezentrums darüber berichtet. Ja. Wenn man das heute sieht, im Vergleich zu damals, es ist auch wieder ein Quantensprung gewesen. Und es ist auch Um jetzt den Weg wieder zurück zu den Konzentraten zu gehen, es ist ein Quantensprung für uns Hämophile gewesen. Absolut. Diese Behandlung im Krankenhaus, ambulant mit Gerinnungskonzentraten, war schon ein ganz guter Schritt. Der war schon wirklich ein Schritt in die richtige Richtung, auch für uns, auch psychisch, emotional und so weiter, für meine Eltern natürlich auch. Aber dann dieser Schritt, uns selbst behandeln zu können und selbst spritzen zu können, das hat uns wirklich buchstäblich den Weg in die Welt geebnet. Wir konnten nach dem Abitur, ich hatte dann mit 20 Abitur gemacht, wir konnten raus, wir konnten studieren, mein Bruder und ich, also mein Bruder mit 2 Jahren Verspätung, aber das war eine Geschichte, die meine Eltern sich nie hätten vorstellen können.
Wie das vorher, die Jahre vorher waren,
das
waren oft Jahre und unwahrscheinlich. Rainer hatte nachher so ein dickes Knie und er konnte auch das nicht mehr gerade machen. Er hat 6-7 Wochen in Hamburg gelegen, weil ein Arzt da...
das Bein wurde gequengelt, ich weiß
ja,
nicht.
Ja, dann hatte der, wir sind jeden Sonntagmorgen nach Hamburg drauf. Und der, nein, erst muss ich das anders sagen, der hatte das, konnte das Knie das nicht mehr gerade machen. Er machte sich aber immer so ein 2 Backsteine mit so einer Dinges hier drüber und saß auf dem Stuhl und dadurch hat er sich das immer wieder
trainiert.
Versucht zu bewegen. Und das wurde aber nicht besser. Und da, weil mein Mann und auch die anderen, war noch ein anderer Herr, die sind ja oft durch Deutschland gefahren, um irgendwas Neues zu erfahren. Und da war ein Doktor, ja, ich komme gleich drauf, der war in Hamburg und da haben wir Rainer nach Hamburg gebracht. Da hat er 7 Wochen in Hamburg gelegen und da hatten die da so ein Gestell dran gemacht, hier an diesem Bein. Und das wurde jeden Tag 1 Millimeter. Haben sie
bewegt.
Das weiter gedreht.
Ja.
Die wollten absolut, dass das Knie gerade wurde, ist aber nicht ganz gerade geworden und der konnte es auch nachher nicht gerade kriegen. Dann muss ich noch dazu sagen, diese was von Münster kam, diese, wie hieß das, Ulrich, diese Flaschen.
Diese Plasma.
Das hat ja auch nicht geholfen. Und dann... Weil wir ja auch, man war ja darauf angewiesen, wir haben ja gedacht, das hilft und man hat ja jedes gedacht, oh, das hilft. Und dann hatte da ein Arzt, hat dann noch gesagt, das ist doch ein Quatsch,
dass, was da gegeben
dass wir, dem, dass wir dem das geben.
Oh.
Der stirbt doch sowieso. Was das kostet, da konnte ihr Vater sich einen Anzug verkaufen.
Da darf ich mal ganz kurz noch mal einhaken. Das war schon zu Zeiten, als wir die ersten Konzentrate gekriegt haben. Die waren zur damaligen Zeit ja noch sehr, sehr teuer.
Ja.
Und das war jetzt schon außerhalb der Kinderstation, auf der Erwachsenenstation. Und er kriegte das eben mit und hat dann eben diesen Spruch losgelassen. Man muss auch dazu sagen, ich glaube, darüber habt ihr schon mal berichtet, dass gerade in den ersten Jahren die Versorgung mit Konzentraten auch stark abhängig war, in welcher Krankenkasse man war. In dem Sinne, da sind ja auch Hämophile, auch von der Umgebung oder eine Zeitung mit den großen Buchstaben war da auch involviert, regelrecht gemobbt worden. Also das war dann schon zu späteren Zeiten.
Ja.
Ihnen wurde also mindestens 2-mal gesagt, dass Ihr Sohn sowieso stirbt und jetzt ist 2024 und wir sitzen hier zusammen und führen dieses Gespräch.
Ja.
Wir sind sehr katholisch, nicht fromm erzogen, aber vieles hat die Mutter uns mitgegeben. Und dann gucke ich auf den Himmel und sage danke, dass es so weit ist, dass die Medizin nicht stehen geblieben ist, dass das immer weitergeht und wir haben Glück gehabt, dass es alles so weitergegangen ist. Es waren oft schwere Zeiten. Wir haben geweint und gelacht.
Und das tun Sie heute noch.
Ja, das ist Geschichte. Das haben Sie alles ganz, ganz tief miterlebt. Ich meine, wenn Sie mehrere Male gesagt bekommen, dass der Sohn sterben wird und bewegt sich, macht und ja, sie denken sich, ja, bei jeder kleinen ja, Bewegung kann ja, es zu Ende sein.
Und wieder. Und morgen ist das Gleiche wieder.
Ja.
Und irgendeiner hatte ja was. Mhm. Und die konnten abends ins Bett gehen, konnten ihre Gelenke bewegen. An der Morgen war es dick.
Und keiner wusste warum. Haben Sie oft gedacht, wenn die Kinder so rumgesprungen sind, dass Sie sie eigentlich festhalten wollten, dass Sie gedacht haben, ach, bewegt euch jetzt mal hier nicht so viel? Oder
ja,
was?
Ich habe manchmal gesagt, man kann sie ja nicht ins Glashaus stecken, aber Rainer war noch, der Zweite war ja noch lebhafter, Ulrich war ja ruhiger, aber Rainer war noch lebhafter.
Ja, wenn ich was dazu sagen darf, meine Mutter hat das ja vorhin angedeutet. Als er auf die Welt kam, hat man gesagt, okay, er ist kein Hämophiler. Und dann irgendwann kam irgendeiner damit an, er hätte eine Hämophilie B. Also wir haben natürlich beide eine Hämophilie A. Das ist genetisch schon relativ unwahrscheinlich, dass er dann eine Hämophilie B gehabt hätte. Und dann hat man gesagt, ja gut, das ist bei ihm sowieso nicht so stark. Und dadurch, und das spielt wieder in die Philosophie rein, die wir heute haben, ist er wesentlich freier und unbefangener aufgewachsen. Und auch da gilt schon die Devise, ein trainierter Körper blutet nicht so schnell, zumindest die Extremitäten nicht so schnell. Und dadurch ist er immer wesentlich fitter gewesen als ich und hat wesentlich weniger Krankenhausaufenthalte gehabt als ich.
Dann möchte ich noch so sagen, wie die klein waren. Wir wohnen am Berg und das war nur Geröll auf der Straße. Es wurde, war nicht geflastert. Und das Tor nach draußen hin hatten wir zugebunden. Und damit sie rauskam, jeder mal raus, dann habe ich mir ihr in die Hüfte gesetzt und dann bin ich am Berg hin und her gegangen. Das waren Jahre. Und trotzdem hat man sich heute gefreut, dass es doch noch immer wieder weitergegangen ist. Nur, dass Rainer jetzt gegangen ist, ja, das musste nicht sein, hat der Herrgott uns nicht so erhört.
Mein Bruder ist vor 4 Jahren an einem Dünndarmkarzinom verstorben. Und das ist eigentlich ein bisschen die Ironie der Geschichte. Wir haben ja diverse Ereignisse. Meine Mutter hat das ja sehr eindrücklich geschildert, von Kindheit an erlebt, also auch lebensbedrohliche Ereignisse, bis hin dann zur HIV-Problematik, Hepatitis B und C. Und dann ist es schon fast ein bisschen Ironie der Geschichte, dass mein Bruder dann, nachdem er es so weit geschafft hat, über 60, dann an sowas verstirbt. Das ist natürlich sehr tragisch, besonders für meine Mutter.
Sie haben von neuen Freiheiten gesprochen, nach dem Abitur.
Ja.
Was waren das für Freiheiten?
Es fing schon mit Sport an. Wir haben immer ganz gerne so auf dem Küchentisch Tischtennis gespielt. Und dann hat mein Vater uns beim Schreiner eine Tischtennisplatte bauen lassen. Auf einmal war das Zutrauen da, dass wir das machen konnten. Mein Bruder und ich haben mal eifrig Tischtennis gespielt. Das heißt, als Kind schon, wir sind immer wieder ausgebüxt. Wir durften offiziell nicht lernen, Fahrrad zu fahren. Ich konnte dann trotzdem irgendwann Fahrrad fahren. Wunderbar.
Wunderbares Fahrrad?
Genau.
Von Nachbarsjungen?
Natürlich, von Nachbarskindern. Oder ich konnte keinen Ball liegen sehen und musste dahinter treten. Also,
ja,
da war natürlich einiges möglich. Natürlich sportlicher Art. Und es fand dann eigentlich ein ganz reguläres Leben statt. Bei mir etwas überschießend, weil ich bin natürlich wie alle Hämophilen meiner Generation etwas overprotected aufgewachsen. Und da habe ich natürlich das freie Studentenleben zunächst mal sehr genossen. Habe vielleicht, glaube ich, nicht so sehr studiert, wie ich es eigentlich hätte machen sollen.
Susanne,
ja.
Ich würde vorschlagen, wir machen eine zweite Folge. Und das ist so ein schöner Cut jetzt, der Weg zur neuen Freiheit.
Genau.
Und ich würde das für heute abschließen und wir sehen uns einfach nochmal wieder.
Das würde ich genauso tun.
Das würde uns freuen.
Wir danken
Ulrich. Hilde, vielen Dank.
Ich danke Ihnen aber auch.
Björn, ich bin gespannt auf die zweite Folge. Ich danke dir.
Danke dir, Susanne.
Mit freundlicher Unterstützung von Sobi, Swedish Orphan BioVitron. Hallime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.